Das Fraueninfo von Radio Dreieckland.
Tonight we're coming to you live via satellite from the South Central Hills. Right now we're talking with Motown recording artist MC Trouble. Good evening, Trouble. I'd first like to say that it's a pleasure having you here this evening.
Thank you. It's a pleasure being here.
I'd like to ask you, how does it feel being Motown's first female rap artist?
Well, there are more important things we could discuss.
Well, what would you like to discuss?
Issue one. Let's tackle the racism. Decays the minds. We'll call it decayism. Of Nubian descent. I love my brothers. But being pro-peace, I see no colors. Shout down with the hunger. Up with the giving. Down with the vulgar. Up with better living. Down with the homelessness. Down with the drugs. Up with the shelters. Down with the thugs. Every man ride. Down with the giving up. Everyone shout for Congress. Pay cut. To call me a nigga. How would you figure if I called you a cracker? Would it matter?
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. November 1991.
Ja, ich begrüße euch heute ganz herzlich und ganz kurz zum Fraueninfo von Radio Dreieckland. Ihr könnt wie immer anrufen im Studio unter der Telefonnummer 31028. Die Vorwahl ist 0761 31028. Wir kommen jetzt gleich zur Themenübersicht, weil wir heute viele Themen haben und lange Themen haben.
Ja, es wird einen Nachtrag geben zur letzten Fraueninfosendung. Dort sendeten wir einen Beitrag zur Anlaufstelle für vergewaltigte Frauen. Vergangenen Freitag hielt Professor Hillemanns, emeritierter Gynäkologe der Freiburger Uniklinik, einen Vortrag. Titel der Veranstaltung war »Die Befreiung der Frau von der Last ihres Körpers«. Dazu wird es ein Interview geben.
Die Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie, kurz SAG, schlägt eine Schweizer Volksinitiative zur Gentechnologie vor. No Geräte, eine Schweizer Frauengruppe gegen Gen- und Reproduktionstechnologie, ist gegen diese Volksinitiative. Ein Bericht über die Gentechnologie-Grundsatz und die Gengesetzesdiskussion in der Schweiz.
Im Herbst 1990 fand das Großmanöver Proté der französischen Streitkräfte statt. Jetzt, ein Jahr später, steht ein Mensch vor Gericht, weil er diese Machtdemonstration nicht ganz schweigsam hinnehmen wollte. Hierzu ein Interview mit einer Aktionistin der Gruppe Kampagne für eine Bundesrepublik ohne Armee.
Das nächste Thema wolltest du auch noch vorstellen.
Nein, das sind die Lebensschützer, das bist du.
Ah, gut, okay. Vorsicht, Lebensschützer heißt ein lesenswertes Buch, das im Herbst dieses Jahres auf der Frankfurter Buchmesse vom Konkret Verlag vorgestellt wurde. Nicole hat es gelesen und einiges dazu zusammengefasst. Ja, und wenn noch Zeit ist, hört ihr heute als letzten Beitrag den zweiten Teil zum Thema den rassistischen Feminismus auf die Tagesordnung setzen. Es geht darin um die typischen theoretischen Fehlkonstruktionen der ethnozentrischen Theorie und Forschung weißer Frauen. Zwei Kurzmeldungen. Die erste Kurzmeldung ist ein Veranstaltungshinweis. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr heute, deswegen dies als erstes. Der Unabhängige Allgemeine Studentinnenausschuss lädt für heute Abend um 19 Uhr zu einem Plenum ein. Worum es auf dem Plenum gehen soll, beschreibt der UASA in seiner Einladung so. Der Abzug der französischen Streitkräfte aus Freiburg hat bereits begonnen und die Schlachterei um Wohnungen und Grundstücke ist in vollem Gange. Trotz der anhaltenden Wohnungsnot und dem wachsenden Mietwucher in der Stadt und im Umland drohen die am Wohnungsmarkt am meisten benachteiligten Menschen bei der Umnutzung der französischen Liegenschaften erneut leer auszugehen. Der Bund spekuliert gnadenlos mit dem ihm zugefallenen Grundstücken und Wohnungen. Die Stadt Freiburg und das Land lassen Initiativen wie SUSI, die selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative, die einen Teil der Kaserngebäude der Vauban-Kaserne in ein Wohnprojekt umbauen will, schlichtweg links liegen und betreiben ihre Verhandlungen lieber im Verborgenen. Wir finden, also der UASA findet, dass es nun längst überfällig ist, dass viele politisch engagierte Menschen und Initiativen sich einmal zusammensetzen sollten, um zu überlegen, inwieweit wir einzeln oder besser noch zusammen in die aktuelle Diskussion beziehungsweise bei der Vergabe der Grundstücke und Wohnungen lautstark, fantasievoll und heftig eingreifen können. Der UASA möchte euch deshalb alle zu einem offenen Plenum einladen. Dieses Plenum ist heute Abend um 19 Uhr in der Alten Uni im Raum 112. Also sputet euch. Wir haben es heute leider nicht mehr geschafft, einen Beitrag dazu zusammenzukriegen. Deswegen eine kurze Meldung. Ein Fax erreichte uns heute, eine Erklärung der bulgarischen Flüchtlinge, die sich weigern, nach Ostdeutschland geschickt zu werden. Wir dokumentieren jetzt hiermit den Inhalt dieses Faxes. Wir, das sind 30 Menschen, haben die Eberhardskirche, die ist in Stuttgart, heute um 11 Uhr besetzt. Warum? Weil wir von den Behörden verarscht werden. Wir haben uns bereit erklärt, nach Ostdeutschland zu gehen, wenn bestimmte Sicherheitsbedingungen erfüllt sind. Wir haben eine Petition beim Landtag eingereicht und gebeten, dass so lange keine Zwangsmaßnahmen ergriffen werden, bis darüber entschieden ist, wie das bei Petitionen üblich ist. Vorgestern noch erklärte Dr. Nagel vom Innenministerium, sie könnten in ihren baden-württembergischen Landelagern abwarten. Gestern sagte uns Dr. Nagel sowie der Stuttgarter Polizeichef und die Leiterin der Ausländerbehörde, für sie ist nirgends Platz hier, kein Platz in den Landeslagern, nicht einmal Platz in den Zelten, wo in Stuttgart die Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Ihnen bleibt nur, nach Ostdeutschland zu gehen. Auch diejenigen unter uns sollen zurück, die von Sachsen geflohen sind, weil sie dort von den Nazis fast gelyncht worden sind. Deshalb besetzen wir die Eberhardskirche, eine Kirche, die selbst aufruft, schützt die Flüchtlinge und die wochenlang vor uns ihre Tore verschloss. Wir erwarten von der Kirche, dass sie uns so lange Schutz gewährt, bis der Petitionsausschuss des Landtags entschieden hat. Wir haben es also heute leider nicht mehr geschafft, mehr über den weiteren Verlauf dieser Kirchenbesetzung in Stuttgart zu erfahren. Und darum geben wir die Meldung an das morgige Anti-Abschiebe-Info weiter. Morgen, also zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr, hört ihr dann hoffentlich Näheres zu dieser Besetzung.
Zu Beginn soll es einen Nachtrag zum letzten Fraueninfo geben, das vergangenen Mittwoch, den 6.11., gesendet wurde. Frauen vom Notruf für vergewaltigte Frauen und von Wildwasser bezogen darin Stellung zur neuen Anlaufstelle für vergewaltigte Frauen in Freiburg. Die Anlaufstelle für vergewaltigte Frauen ist ein Hilfsangebot für Frauen, die sofort nach der Tat Hilfe suchen, aber auch für Frauen, deren Erlebnisse von sexueller Gewalt zum Beispiel schon Jahre zurückliegen. Der Beitrag von den Notruf- und Wildwasserfrauen war inhaltlich nach Entstehung, Ort und Räumlichkeiten sowie Kritik an der Anlaufstelle gegliedert. Die Tendenz dieser Kritik trägt nach Ansicht der Fraueninfo-Redaktion möglicherweise dazu bei, dass Frauen verunsichert werden. Verunsichert, ob sie die Anlaufstelle für vergewaltigte Frauen aufsuchen sollen oder nicht. Wir halten es für fatal, dass Frauen, die sich nach einer Vergewaltigung oder nach einer Erfahrung mit sexueller Gewalt in einem Angsttrauma befinden, auch noch eine Hilfseinrichtung unsicher betreten. Unsicher, weil sie die Mängel und möglichen Gefahren dieser Anlaufstelle im Kopf haben. Auch berechtigte Kritik darf nach Ansicht des Fraueninfoteams nicht dazu führen, dass Frauen noch mehr Ängste ausstehen müssen. Zur Klarstellung: Wir halten die Kritik der Notruf- und Wildwasserfrauen weder für falsch noch für unangebracht. Aber bei dieser Art der Darstellung muss Ihnen auch klar sein, welches Ziel Sie verfolgen. Unserer Ansicht nach haben Sie nicht bedacht, wie Ihr Beitrag auf Frauen wirken kann oder welche Konsequenzen sich ergeben können für Frauen, die in die Scheißsituation geraten, die Anlaufstelle nutzen zu müssen. Darum wollen wir an dieser Stelle einige Punkte aufführen, die für die Anlaufstelle für vergewaltigte Frauen sprechen. Erstens. Entgegen früherer Konzepten stehen für Frauen ausschließlich weibliches Pflegepersonal bereit. Ärztinnen, die an der Uniklinik Bereitschaftsdienst haben, andere Ärztinnen aus Freiburg und Psychologinnen. Nur wenn vergewaltigte Frauen sich entschließen, eine Anzeige zu erstatten, werden sie mit aller Wahrscheinlichkeit nicht darum herumkommen, sich von einem Gerichtsmediziner, also einem Mann, untersuchen zu lassen. Zweitens. Frauen, die sich unter der Telefonnummer 285 85 85 hilfesuchend an die Anlaufstelle wenden, können sich von der Bereitschaft habenden Frau an Ort und Stelle oder zu Hause abholen lassen. Sie müssen also nicht, wie irrtümlich angenommen, auf alle Fälle im Dunkel der Universitätsgeländes herumirren und dort dann gar mitten in der Nacht vor verschlossenen Türen stehen. Die Anlaufstelle ist zwar täglich von 9 bis 21 Uhr besetzt, doch nachts schaltet das Telefon auf Nachtbereitschaft. Das heißt, stellt Anrufe direkt zur diensthabenden Frau durch. Drittens. Frauen, die dies wünschen, können eine Nacht in der Anlaufstelle verbringen. Und in dieser Nacht wird die Frau selbstverständlich nicht alleine gelassen. Viertens. Die Frauen der Anlaufstelle haben uns zugesichert, dass eine Frau, die sich wünscht, während ihres Aufenthalts dort ständige Begleitung erhält, auch zur Toilette, versteht sich. Fünftens. Zugang hat, muss gesagt werden, zur Sicherheit der Frauen in der Anlaufstelle gibt es sowohl das Telefon nach außen als auch das Haustelefon innerhalb des Gebäudes der Klinik. Noch einmal. Es gibt berechtigte und schwerwiegende Kritik an der Anlaufstelle für vergewaltigte Frauen. Der Zugang ist relativ schwierig, die Räumlichkeiten sind nicht besonders frauengerecht. Nachts ist die erste Person, an die sich die Frau wenden muss, wenn sie allein kommt, der Pförtner. Dennoch ist die Anlaufstelle ein wichtiger und für Frauen sinnvoller Ort, sich nach einer Vergewaltigung hinzuwenden.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. November 1991.
Letzten Freitag trat Professor Hillemanns, Gynäkologe der Freiburger Uniklinik, in den Ruhestand. Emeritierung, wie es die Herren Professoren nennen. Doch so sang- und klanglos sollte dies nicht geschehen. Hillemanns fand es nötig, einen mehr als fragwürdigen Vortrag zu halten. Die Befreiung der Frau von der Last ihres Körpers war das Thema, welches er vor erlesenem Publikum referierte. Eine Zuhörerin dieses Vortrags ist jetzt hier im Studio. Sie wird über diese Veranstaltung berichten. Hallo, ich würde dich jetzt bitten, irgendwas über den Rahmen dieser Veranstaltung zu erzählen.
Okay, kann ich machen. Also ich war in der Vorlesung, einmal weil mich der Titel natürlich interessiert hat und auch gleich provoziert hat. Ich habe mich da so ein bisschen reingeschlichen, weil eigentlich war es ja keine öffentliche Veranstaltung. Es waren, wie du schon gesagt hast, Herren meistens von Rang und Namen geladen, C4-Professoren. Aber es war kein Problem reinzukommen. Türen waren offen, das war also ganz einfach. Der Vortrag war eigentlich eine Vorlesung so. Also ich bin auch Medizinstudentin, ich kenne Hillemanns auch schon. Und es war so eine Vorlesung, wie man das eigentlich aus dem Hörsaal auch schon kennt, so mit ja, Bildchen, Dias, kleinen Videoclips und sowas. Das hat ja Hillemann sehr gerne, so ein ganz breit gefächertes Vorlesungsstil.
Ja, was für Bilder und Dias wurden da gezeigt?
Es waren schon also medizinische Bilder, komme ich vielleicht auch gerade noch drauf. Also vielleicht als Vorbemerkung, jemand, der nicht ganz standfest ist, der hat vielleicht auch schon zu schlucken gehabt, wurde zum Beispiel auch ein Kaiserschnitt gezeigt, das ist ja auch eine blutige Angelegenheit. Also ganz normales Vorlesungsmaterial wurde gezeigt. Ja, war festlich eingerahmt, es war ein Streichquartett, war da und hat das Ganze eingerahmt. Es sollte nämlich auch das Bundesverdienstkreuz noch verliehen werden. Und so vom Inhalt her von der Vorlesung hat mich eigentlich zweierlei ziemlich schockiert. Also einmal, wie gesagt, der Titel, die Befreiung der Frau von der Last ihres Körpers. Mit Last meint Hillemanns die physische Anfälligkeit der Frau, wie er sagt. Also das sind zum Beispiel Schwangerschaft, das sind Infektionen im Wochenbett, das sind Tumoren, die Frauen eben bekommen können. Das ist eben diese physische Anfälligkeit, die Zweitklassigkeit der Frau ausmachen, wie er es eben genannt hat. Er sprach immer von den geschwächten, ausgebluteten Frauen, so 1920 rum zum Beispiel, also bis 1950, wo eben so die ersten therapeutischen Maßnahmen auch ergriffen wurden, um halt zum Beispiel die Blutungsstärke zu reduzieren. Und es war also irgendwie witzig, also er hat das Gefühl, es ist ein totales Wunder, dass es überhaupt noch Frauen gibt auf dieser Welt, weil er also ständig von diesen ausgebluteten Frauen geredet hat. Und ja, den Gipfel von diesem von der Vorlesung fand ich halt, dass er sich als Retter der Frauen quasi dargestellt hat. Also durch das wunderbare Werk von der Frauenheilkunde wurde nämlich erst der Feminismus möglich, wie er gesagt hat. Also ich habe da mitgeschrieben, ein Zitat war zum Beispiel: Erst jetzt wurde es möglich, dass die Weiblichkeit als grundsätzlich positive, lebensspendende Kraft begriffen werden konnte. Also er wollte damit ausdrücken, dass die Gynäkologen eben die Benachteiligungen, die entstehen, indem man eben Frau ist und gewisse Krankheiten halt haben kann, dass durch diese Eliminierung dieser physischen Anfälligkeit erst die Frau zu ihrem Selbstwertgefühl kommen kann und der Feminismus erst möglich werden kann. Das fand ich also wirklich schon die Höhe, hat natürlich überhaupt nichts davon gesagt, dass Frauen jahrhundertelang verfolgt worden sind, dass sie in Hexenverfolgung verbrannt worden sind, sondern es war also anscheinend immer nur ihre physische Anfälligkeit, die dafür für ihre Zweitklassigkeit gesorgt hat.
Ja, und wie hat denn dann das Publikum auf solche Inhalte reagiert?
Ja, eigentlich erstmal gar nicht. Also es war eigentlich keine Reaktion zu spüren von den Herren. Also es wurde erstmal interessiert aufgenommen, was er so erzählt hat. Und dann so der zweite Punkt, was mich irgendwie dann ziemlich schockiert hat, war so das medizinische Szenario, was er so dargeboten hat, die ganzen technischen Möglichkeiten der modernen Medizin und besonders halt der Gynäkologie, wo ich mich eigentlich schon ein bisschen auskenne, aber so in der Dichte der Darstellung, wie das halt darüber kam, war es irgendwie doch sehr, sehr bedrängend für mich auch. Also zum Beispiel hat er Möglichkeiten der modernen Reproduktionsmedizin aufgezeigt, von IVF über Leihmutterschaft, hat da auch so ein Bildchen gezeigt von so einer glücklichen Familie, wo eben, also die Frau konnte keine Kinder mehr kriegen, dann hat halt die Mutter von der Frau das Kind, den Embryo angepflanzt bekommen, das Kind ausgetragen und jetzt waren sie alle so in einem Kreis und wunderbar glücklich und wird natürlich überhaupt nicht danach gefragt, was es denn eigentlich für die Familie bedeutet, wenn hier einfach die Rollen umgekehrt werden, wenn die traditionelle Familienstruktur aufgehoben wird. Also ich weiß, ich könnte es nicht beantworten, was es bedeutet, aber Hillemanns hat auch überhaupt nicht danach gefragt. Oder es wurden Möglichkeiten der pränatalen Diagnostik und Therapie gezeigt. Da gibt es Ultraschall, Amniozentese, Chorionzottenbiopsie, wo man heutzutage halt mit einer ziemlichen Wahrscheinlichkeit feststellen kann, ob ein Kind behindert ist oder nicht. Und ja, und der Ausblick in die Zukunft, den er eben gezeigt hat, ist, dass Gensonden erstellt werden können, wo noch früher und noch genauer, noch wahrscheinlicher eine Behinderung festgestellt werden kann. Es geht dann so weit, dass man zum Beispiel Rot-Grün-Blindheit, also eine wirklich kleine Behinderung eigentlich, auch schon feststellen kann und sich dann überlegen kann, soll ich das Kind abtreiben oder nicht. Und da kam so ein bisschen so auch der eigentliche Tenor von dem Vortrag zum Vorschein, dass nämlich diese, wenn man das schon mal Last nennen wollte, ersetzt wird, die körperliche Last wird ersetzt durch eine Last, durch das Wissen, was dadurch einfach entsteht. Die Frau wird, also Frauen heute werden in der Medizin, in der Gynäkologie mit einer unwahrscheinlichen Breite an Wissen konfrontiert, wo sie halt dann selber entscheiden müssen, auch was sie dann tun. Also da wird die Frau eben völlig alleingelassen, finde ich. Sehr behindertenfeindlich war eine Äußerung von ihm, als er so ein Dia von einer mongoloiden Frau gezeigt hat und dann einfach nur lapidar meinte, sowas gibt's heute nicht mehr. Das fand ich also wirklich ganz erschreckend und sehr behindertenfeindlich. Schließlich noch zum Thema Geburt und Frühgeburt. Heutzutage kann man ja schon ziemlich kleine Babys durchkriegen, schon in der 24. Schwangerschaftswoche kann man, wenn die Geburt eben vonstatten geht, das Kleine dann retten. Er hat dann so in den Saal gerufen, was ist denn unser Rekord? Und irgendein Assistent hat ihm dann zugerufen, ja, 420 Gramm. Das heißt also, die haben in der Uniklinik ein Kind mit 420 Gramm eben durchgebracht. Das ist also ein Neuntel von dem, was ein Kind normalerweise wiegt. Es wiegt ja 3,5 bis 4 Kilo normalerweise. Und ja, es ist halt irgendwie dann schon erschreckend. Er hat sogar noch erwähnt, dass diese Kinder, die eben so als Frühgeburten auf die Welt kommen und dann sofort beatmet werden, wo ein ganz großer medizinischer Apparat dran gehängt wird, dass die Kinder zumindest 20% schon mal spastische Schäden davontragen. Hat er, wie gesagt, erwähnt, aber es folgt natürlich keine Stellungnahme. Also es war sowieso das, was ich jetzt da kritisieren wollte. Er hat einfach dargestellt, was es gibt. Er steht auch dahinter, hinter dem, was es gibt und enthält sich dann jeglicher Stellungnahme, was es eigentlich bedeutet. Er hat dann auch wörtlich gesagt, wir kümmern uns um das Organische und die Herren Philosophen dürfen dann die Gedanken daran anspinnen. Und das finde ich einfach total verantwortungslos. So mal zum Inhalt vom Vortrag.
Es gab jetzt aber auch natürlich Frauen und Lesben, die sich gegen diesen Vortrag und gegen Hillemanns wehrten. Was kannst du dazu erzählen?
Ja, als ich so reinkam, wurde mir auch ein Flugblatt in die Hand gedrückt von Frauen. Ja, das fand ich eigentlich ganz gut. Ich sehe gerade, du hast es auch da. Vielleicht kannst du nachher auch ein bisschen noch vorlesen. Ja, außer diesem Flugblatt von Frauen, unterschrieben mit Nina Uterina, ich weiß nicht genau, wer das ist, war auch noch der BGA da, der Bund gegen Anpassung. Die haben auch noch einen Flügel verteilt, wo sie sich hauptsächlich auf die Prozesse, die dem Hillemanns schon auferlegt wurden, bezogen haben. Ja, und weiterhin wurden dann so kurz nachdem der Vortrag angefangen hat, überriechbar Stinkbomben geschmissen. Das war aber leider nur eine ganz kleine Unterbrechung vom Vortrag, weil es sofort erkannt wurde, sofort gesehen wurde. Die Stinkbomben wurden einfach rausgetragen und die Fenster ein bisschen aufgemacht. Das war also leider keine größere Störung. Aber immerhin, Hillemanns hat es zur Kenntnis genommen, hat es aber leider auch gleich wieder verwurstet, weil er meinte, ja, meine Damen und Herren, jetzt sehen Sie mal, was wir in 40 Jahren Uniklinik schon so alles durchgemacht haben, was es hier für Protestbekundungen schon gab in diesem Hörsaal. Es ist ja wunderbar, dass Sie das gerade mal vor Augen geführt bekommen. Hat es also gleich irgendwie für seine eigene Darstellung wieder vereinnahmt. Ja, und so von den Leuten her, die haben sich das Flugblatt, denke ich, schon auch angesehen, und die beiden Flugblätter. Ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass die irgendwie verärgert sind oder sowas, sondern die haben das schon zur Kenntnis genommen, haben es halt eingesteckt und habe so gehört, ja, lese ich dann zu Hause, haben so einige gesagt.
Ja, leider gelang es anscheinend nicht, diese Veranstaltung zu sprengen. Also meiner Ansicht nach ist es das Einzige, was Frau mit Gynäkologen anfangen sollte, die Frauen von der Last ihres Körpers zu befreien gedenken. Eben jetzt soll hier wenigstens auf das Flugblatt, das soll verlesen werden, dass Frauen und Lesben unter der Zuhörerinnenschaft und unter den Patientinnen der Uniklinik verteilt haben. Die Befreiung der Frau von der Last ihres Körpers lautet der Vortrag Professor Hillemanns anlässlich seiner Emeritierung. Herr Hillemanns ist uns Freiburger Frauen kein Unbekannter. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Prozess 1989, als er einer Patientin ohne deren Einwilligung zu viel Brustgewebe entfernte, oder an den Prozess 1980, als er die Scheide einer Frau mehr als notwendig zunähte und dazu später bemerkte, da die betreffende Witwe sei, brauche sie ja keine so große Öffnung mehr. Wir hören von Medizinstudentinnen, Patientinnen, Ärztinnen, wie patriarchalisch und sexistisch sich Hillemanns benehmen kann, sei es mit den demütigenden Äußerungen über Patientinnen, mit Zudringlichkeiten oder mit verächtlichen Bemerkungen über Frauen. Herr Hillemanns versteht sich als, in Anführungsstrichen, Berufener. Seine pathetische Erklärung finden Sie auf der Rückseite. Die werden wir jetzt aber nicht mehr vorlesen. Er versteht sich als Berufener, berufen, uns Frauen von der Last unseres Körpers zu befreien. Für uns ist Hillemanns der Prototyp jener Gynäkologen, die uns unterwerfen, die uns von unserem Körper entmündigen wollen. Die Frauenheilkunde ist seit den Hexenverfolgungen fest in Männerhand. Wie Herr Hillemanns neulich stolz kundtat, von der Wiege bis zur Bahre begleiten die Gynäkologen die Frau. Bei ihrer Geburt, während ihrer Pubertät, bei Schwangerschaft, allen Krankheiten, während der Wechseljahre und oft auch bis zum Tod wird die Frau von einem Gynäkologen betreut. Ratgeber in allen Fragen, väterlicher Vormund der Frau, die immer dann entmündigt wird, wenn sie sich dem herrschenden Mutterideal und Frauenbild widersetzt. Mann will den Frauenkörper kontrollieren und beherrschen, ihn in den Griff kriegen. Gynäkologie ist unverzichtbarer Teil der modernen Medizin, die sich durch genau jene Wesenszüge auszeichnet. Sezieren, unterwerfen, beherrschen, auswechseln, nachahmen. Die Befruchtung der Eizelle wird von Männern in einer Petrischale durchgeführt. Diese wird dann verpflanzt, eingefroren, aufgetaut, manipuliert. Die weibliche Menstruation wird durch Hormongaben herbeigeführt und geregelt. Es wird daran geforscht, Gebärmütter in einem Brutkasten völlig isoliert am Leben zu erhalten und in ihnen Föten heranzuziehen. Die männliche Gynäkologie hat sich die Funktionen des weiblichen Körpers angeeignet. Wir Frauen sind in ihrer Hand. Sie haben die Kontrolle über unseren Körper. Sie behandeln uns als schwache Wesen, die von der Wiege bis zur Bahre durchs Leben begleitet werden müssen von kompetenten Frauenarzt. Unser Körper ist eine Last, ein ständiger Gefahrenherd. Wir müssen ständig behandelt werden. Weil wir Frauen sind, sind wir krank. Herr Hillemanns, nein, wir lehnen Gynäkologen wie Sie ab. Wir begeben uns nicht in Männerhand. Wir lassen unsere Körper nicht von Männern kontrollieren, verschnipseln, vergiften, behandeln. Unser Körper ist uns keine Last, sondern eine große Freude. Wir lieben unseren Körper und wir werden ihn nicht hergeben. Wir fordern die Befreiung der Frau von der Last solcher Gynäkologen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. November 1991.
Gentechnologie ohne Grenzen oder was haben die Herren der biochemischen Industrie und ihre exekutierenden Vasallen mit Mikroorganismen gemeinsam? Ihrer Expansion sind keine nationalen Grenzen gesetzt. Drei Beispiele zur Erläuterung. Freigesetzte genmanipulierte Lebendorganismen, der Handel mit gentechnisch produzierten Nahrungsmitteln und Medikamenten, der Know-how-Transfer der biochemischen Forschung. Insgesamt grenzüberschreitend sind die ökologischen bzw. gesundheitlichen und ökonomischen Folgen der Bio-, Gen- und Reproduktionstechnologien und die trans- und internationalen Pläne und Geschäfte der Befürworter und der Betreiber dieser Technologien. Die nationalen Grenzen überschreitend muss daher auch das Bewusstsein und die Diskussion zum Thema Gen-, Bio- und Reproduktionstechnologien sein. Diese Diskussion wird in den nächsten Monaten in der Schweiz konkrete Formen annehmen. Diskutiert werden momentan von der Schweizer Opposition die Pro und Kontras einer Volksinitiative zur Gentechnologie im Bereich von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Sollte diese Volksinitiative beschlossen werden, müssen in der Schweiz innerhalb von 18 Monaten 100.000 Unterschriften gesammelt werden und damit wäre der Bund verpflichtet, einen Prozess einzuleiten, an dessen Ende nach 5 bis 7 Jahren eine Volksabstimmung zur Gentechnologie stattfinden soll. Es gab und gibt in der Schweiz weder ein Gesetz noch irgendeinen Artikel, der die Forschung und Entwicklung im Bereich Gen- und Reproduktionstechnologien regelt. 1986 bereits ergriff deshalb eine sogenannte Beobachtergruppe, die dem gemäßigt liberalen Spektrum zugerechnet wird, schon einmal das Mittel eines Volksbegehrens zur Änderung der schweizerischen Verfassung, das heißt zur gesetzlichen Regelung der Gen- und Reproduktionstechnologien. Das Parlament brachte daraufhin einen Gegenvorschlag vor, der mehrere Artikel zur gesetzlichen Regelung der Gen- und Reproduktionstechnologien enthält. Im Mai 1992 wird somit das schweizerische Volk über diesen parlamentarischen Gegenvorschlag entscheiden müssen. Die Beobachterinitiative hat mittlerweile Farbe bekannt. Sie zog ihre Initiative zurück und sie unterstützt nun den Gegenvorschlag des Parlaments. Die schweizerische feministische Grüne und Linke Opposition organisierte sich zum Thema Gen- und Reproduktionstechnologien ein Jahr, nachdem die erste Volksinitiative gestartet worden war. So wurde 1987 in der Schweiz das Frauennetzwerk No Geräte gegründet, das heißt die nationale feministische Organisation gegen Gen- und Reproduktionstechnologien. No Geräte ist ein Teil des internationalen Netzwerks FinRage, des internationalen feministischen Netzwerks des Widerstands gegen Gen- und Fortpflanzungstechnologien. Etwa 200 Frauen sind aktive Mitglieder der No Geräte. Ihre Arbeit, also die Arbeit der No Geräte, konzentriert sich auf die pränatale Diagnostik und Reproduktionsmedizin. Ebenfalls 1987 wurde die Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie, die SAG, gegründet. Mitglieder der SAG sind unter anderem große Verbände wie der Schweizer Bund für Naturschutz, der WWF, die Grüne Partei und entwicklungspolitische Organisationen. Die Arbeit der SAG hat sich stark auf den Bereich Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen konzentriert. Der Vorstand der SAG will nun eine neue, eine zweite Volksinitiative starten. Nach einer längeren Auseinandersetzung entschied die SAG allerdings keine Federführung einer Initiative zum Bereich Reproduktionstechnologie und zum gesamten Humanbereich zu übernehmen. Mit der neuen Volksinitiative würden, so Zitat Daniel Ammann, die Eckpfeiler der Gentechnologie im Bereich von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen ohne Ausnahme verboten, also jene Entwicklung, wo mit hohem ökonomischen Anreiz die großen Grenzüberschreitungen in ökologischen, sozialen und ethischen Belangen stattfinden. Die Initiative würde demnach die beliebige Verfügbarkeit über Leben, Stichwort Patentierung, die Eröffnung eines neuartigen ökologischen Großrisikos, Stichwort Freisetzung, und die Entwürdigung des Tieres, Stichwort transgene Tiere, auf Verfassungsebene verbieten. Bei der industriellen Produktion in abgeschlossenen Systemen würden die Thesenüberlegungen der SAG nach Genehmigungsverfahren mit stark erweiterten Kriterien wie der Beleg des Nutzens und die Darlegung der Verantwortbarkeit durch den Benutzer sowie nach einschränkenden Sicherheitsauflagen drängen. Mit solchen Elementen würde einer Initiative ohne Zweifel die Grundsatzfrage an die Gentechnologie gestellt. Allerdings nicht aus einem fundamentalen Nein, sondern aus einer ausformulierten und differenzierten Argumentation. Zitat Ende. Die SAG ist überzeugt, dass, nochmal ein Zitat, dass beim heutigen Stand der Gesetzgebung, der Sachzwänge und dem Druck der Technokraten die Frage nach dem Umgang mit der Gentechnologie nochmals mit einem neuen politischen Instrument gestellt werden muss. Eine Volksinitiative würde sich an eine vierjährige Arbeit anschließen und gereifte Überlegungen in einem neuen und weitergreifenden politischen Mittel fortführen. Zitat Ende. Also kein fundamentales Nein zur Gentechnologie ist die Position der Schweizer Arbeitsgruppe Gentechnologie, sondern die Frage nach dem Umgang mit der Gentechnologie stellt sich diese Gruppe. Die Frauengruppe No Geräte ist da ganz anderer Meinung. Sie bezieht schon mal eine klare Stellung zum parlamentarischen Gegenvorschlag, den sie mit folgenden Argumenten ablehnt. Der parlamentarische Gegenvorschlag ist frauenfeindlich, weil er die In-vitro-Fertilisation erlaubt. Er ist eugenisch, weil er die In-vitro-Fertilisation explizit zur Vermeidung der Erbkrankheiten zulässt. Er ist industriefreundlich, weil er den Extra-Human-Bereich, die Tier- und Pflanzenwelt, regeln will, aber kein einziges Verbot weder von Patentierung noch von Freisetzung enthält. Und es ist naiv zu glauben, dass ein schlechtes Gentechnikgesetz immer noch besser sei als keines, da sich die Genindustrie besser ausbreiten kann, wenn sie sich auf Gesetze abstützen kann. Die Schweizer Frauengruppe No Geräte lehnt außerdem die geplante Volksinitiative der SAG ab. Ich sprach mit Martina Meyer, der Sekretärin der Frauengruppe No Geräte. Die erste Frage war, weshalb die No Geräte die Volksinitiative der SAG ablehnt. Lehnt sie das Mittel der Volksinitiative ab oder den Zeitpunkt, diese Volksinitiative also jetzt in die Wege zu leiten?
Es ist so, das Mittel Volksinitiative ist nicht prinzipiell falsch. Also wir sind nicht so eingestellt, dass wir auf jeden Fall Volksinitiative ablehnen. Mhm. Es kommt auf Inhalt und den Zeitpunkt an. Und bei der Volksinitiative 86 war der Inhalt sehr schlecht. Mhm. Der Zeitpunkt war okay, aber der Inhalt war schlecht. Mhm. Und jetzt ist der Zeitpunkt falsch und der Inhalt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber auch nicht schlecht.
Wie sollte so eine neue Volksinitiative eurer Meinung nach ausschauen und vor allen Dingen auch, was wolltet ihr bis zu, in diesem Zeitraum bis zu der nächsten Volksinitiative dann machen? Wie wollt ihr weiter vorgehen?
Also, wir haben uns Folgendes überlegt. Zuerst gilt es, diese grundsätzliche Diskussion zu führen, weshalb wollen wir diese Gen- und Reproduktionstechniken nicht. Und wenn diese Aufklärungsarbeit gelingt, dann ist auch Widerstand möglich. Punktuell natürlich nur, aber immerhin. Und es kann sein, dass diese Aufklärungsarbeit gestützt werden kann durch eine Volksinitiative, wenn diese Volksinitiative einen radikalen Inhalt hat. Und das war mein Vorschlag, den ich in der Schweizer Wochenzeitung gemacht habe. Es wäre zu überlegen, ob die Frauenbewegung eine wissenschaftskritische Volksinitiative lancieren sollte. Wir wollen aber diese Grundsatzdiskussion führen. Wir wollen mit dieser radikalen Volksinitiative, also wenn überhaupt sowas mal zustande kommt, das ist bloß eine Idee jetzt, möchten wir nicht möglichst viele Stimmen gewinnen. Das ist eine Illusion. Aber du erinnerst dich vielleicht an die Armeeabschaffungsinitiative. Ja. Die war genauso radikal und utopisch. Und gerade deswegen war sie sehr, sehr gut, weil endlich über die wesentlichen Fragen diskutiert wurde in aller Öffentlichkeit und kein Mensch konnte sich vor dieser Initiative zurückziehen. Alle mussten irgendwie Stellung beziehen. Und wir möchten das zum Thema Gen- und Reproduktionstechnik auch erreichen, dass wirklich über die Sache diskutiert wird und nicht über sogenannte Missbräuche. Das ist unserer Meinung nach eben nicht das Problem. Das Problem ist die Technik an sich. Wenn eine konkrete, eine realpolitische Volksinitiative abgelehnt wird, ist das immer viel schlimmer, als wenn eine, sagen wir mal, utopische Volksinitiative abgelehnt wird, weil eine realpolitische tritt ja auf mit dem Anspruch, wir wollen die Mehrheit des Volkes hinter uns bringen. Und wenn das nicht geschieht, ist das eine echte Niederlage. Mhm. Bei einer utopischen ist das nicht so schlimm, weil es ging gar nicht ums Gewinnen. Mhm. Es ging nur um die Diskussion. Mhm. Und wir möchten keine realpolitische Volksinitiative zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir denken, wir verlieren so, dass das kontraproduktiv ist und nur der chemischen Industrie dann als Argument dient. Seht Leute, die Mehrheit des Volkes hat ja sich gegen diese gegen diese Gesetzes- und Verbotsvorschläge gestellt und ist einer Meinung mit uns, der chemischen Industrie, dass diese Technik also doch fortschrittlich und toll ist. Und das wollen wir vermeiden.
Meine nächste Frage war, ob nicht durch eine sogenannte utopische Volksinitiative der Forschung und der Industrie weiterhin freier Spielraum gelassen wird.
Ja, das ist ein ernsthaftes Problem. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Sind wir in der Lage, ohne Volksinitiative eine so starke Aufklärungsarbeit zu machen, dass die chemische Industrie ins Hintertreffen gerät? Und das ist also noch nicht klar, ob das überhaupt möglich ist, autonom also einen Widerstand aufzubauen. Es gibt da immer Aufs und Abs. Es gibt erstaunliche Sachen, wie zum Beispiel dieses Einspracheverfahren gegen das Biotechnikum in Basel. Das hat doch einige Zeitverzögerung bewirkt. Mhm. Und es war möglich, ganz ohne Verfassungs- und Gesetzesvorschläge. Mhm. Und wenn weiterhin solche Wege beschritten werden, denke ich, können wir auf dieses Instrument verzichten.
Ja, habt ihr dann die Hoffnung, dass es eine Gen- und Reproduktionstechnologiefreie Schweiz geben wird?
Nein, also so naiv sind wir nicht. Wir wissen natürlich, dass eine Volksinitiative nur zur Aufklärung dienen kann, zur Bewusstseinsbildung, und wir können nur hoffen, dass wenn immer mehr und mehr Leute der Wissenschaft gegenüber kritisch werden, dass die langfristig immer einen schwereren Stand haben, ihre Techniken weiterzuteilen. Mhm. Aber wir haben nicht den Eindruck, dass wir jetzt im nächsten Jahrzehnt da so einen Stopp erreichen können. Das wäre naiv.
Auch die Schweiz wird wohl bis 1992 die IG-Bestimmungen zum Bereich Gen- und Reproduktionstechnologien größtenteils übernehmen. Müsste darum, fragte ich, nicht eher eine europaweite Diskussion geführt werden?
Ja, ich bin sehr dankbar für diesen Hinweis. Es ist sehr, sehr wichtig, in dieser Diskussion um diese Techniken immer im Auge zu behalten, dass das natürlich eine internationale Sache ist und dass wir mit nationalen Gesetzen eigentlich nie sehr weit kommen. Das ist aber eigentlich jetzt wieder ein Argument, dass der Frauenbewegung Recht gibt. Die Frauenbewegung hat sich nämlich nie darauf versteift, in einem bestimmten Land scharfe Gesetze durchzubringen. Wir haben immer argumentiert, es geht nicht darum, nur in einem Land irgendwelche Einschränkungen durchzusetzen, sondern es geht darum, den Widerstand so aufzubauen, dass die Industrie Gesetze hin oder her einfach nicht durchkommt. Und das geht natürlich nur mit Boykottaktionen und direktem Widerstand. Und wir sagen jetzt auch, in der schweizerischen Öffentlichkeit ist es nicht richtig, eine Volksinitiative zu lancieren mit dem Argument, wir wollen wenigstens in der Schweiz keine Gen- und Reproduktionstechnologie. Das ist den Leuten Sand in die Augen gestreut, weil, wie du richtig gesagt hast, wenn EG 92 kommt und die Schweiz sich dann wohl oder übel anschließen muss, gewissen Richtlinien, das zeichnet sich jetzt schon ab, dass unsere Regierung da sehr windelweich ist und also sofort nachgibt im Interesse der Industrie, dass dann unsere ganzen schönen Gesetze überhaupt nichts mehr nutzen. Und wir wollen nicht den Leuten erzählen, ihr könnt wirklich etwas machen, ihr könnt mit eurer Stimme diese Technologie aufhalten und die Leute so betrügen in dem Sinn, weil es kommt ja dann doch. Und das wollen wir nicht. Wir wollen die Leute offen aufklären. Und die schweizerische Opposition, die grüne und linke Opposition, ist viel zu wenig aufmerksam diesem Punkt gegenüber, dass wir ja nicht isoliert entscheiden können. Und ist auch nicht interessiert daran, die Leute über diese desolate Situation aufzuklären. Mhm. Über dieses Ohnmachtsgefühl redet natürlich kein Mensch gerne, weil dann die Resignation gleich sehr nahe liegt. Und wir sagen dann von der Frauenbewegung, wir wussten das schon lange, dass man nicht nur national politisieren kann. Wir sind schon sehr lange international organisiert und wir sehen die Zukunft nur in der Bewegung von unten und nicht in gesetzlichen Regelungen. Widerstand hat eigentlich mit Gesetzen sehr wenig zu tun.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. November 1991.
Zur Erinnerung: Vom 15. bis zum 23.09.1990 führte das zweite französische Korps das Großmanöver Proté durch. 10.300 Soldaten, 1.500 Radfahrzeuge, 500 Kettenfahrzeuge, 40 Hubschrauber und 6 Flugzeuge waren in diese Gefechtsübung eingebunden. Betroffen waren folgende Landkreise: Tübingen, Zollernalbkreis, Sigmaringen, Emmendingen, Ortenaukreis, Freudenstadt, Konstanz, Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen, Waldshut und Freiburg. Menschen aus diesen Landkreisen wollten diese Machtdemonstration der deutsch-französischen Militärs nicht einfach hinnehmen. Sie organisierten sich, um das Manöver Proté 90, wenn auch nicht zu verhindern, so doch wenigstens zu stören. Jetzt, ein Jahr später, steht ein Mensch vor Gericht. Angeklagt wird er wegen Nötigung. Im Studio war heute Mittag eine Frau, die bei der Aktion dabei war. Als erstes möchte ich dich fragen, welche Motivation du hattest, eine Aktion gegen dieses Manöver mitzugestalten.
Ja, ich bin dabei bei der Kampagne Bundesrepublik ohne Armee, BOA. Wir haben zum Ziel die vollständige Entmilitarisierung der Bundesrepublik. Dazu gehört natürlich dann auch gegen Manöver zu protestieren. Manöver sind eigentlich noch schlimmer wie eine Armee, wo in Depot steht und nichts tut. Bei Manövern wird immer klar, dass Tote nicht nur erst im Kriegsfall gibt, sondern dass heute und jetzt schon Menschen sterben müssen wegen der Armee. Mit unseren Aktionen wollten wir dann auf den Unsinn dieses Kriegsspiels hinweisen.
Könntest du bitte das Thema Schadensbilanz etwas konkretisieren und ausführen, was das konkret eben bedeutet?
Ja, es gibt eine Schadensbilanz von diesem Manöver. Es sind 21 Verkehrsunfälle passiert. 2 Schwerverletzte gab es dabei, 9 Leichtverletzte und Sachschäden in der Höhe von 520.000 D-Mark. Und dies, obwohl, ich berufe mich da auf einen Artikel in der Schwäbischen Zeitung, ein Offizier, ein Presseoffizier, zugegeben hat, dass das Manöver um die Hälfte reduziert worden ist. Also wenn das Manöver ohne Proteste abgelaufen wäre, wie es hätte ablaufen sollen, hätte es bestimmt noch einige mehr Unfälle gegeben.
Als Kampagne für eine Bundesrepublik ohne Armee, so nennt ihr euch, habt ihr natürlich auch Aktionen gemacht und kannst jetzt mal ein bisschen ausführen, wie die Aktionen ausgeschaut haben.
Ja, wir haben herausgefunden, wann die Militärfahrzeuge rausfahren wollen ins Manöver. Das waren die Einheiten von der Vauban-Kaserne in Marzhausen, die immer im Höllental proben, üben. Wir haben dann um 19 Uhr haben wir uns getroffen an dem Abend vor den Eingängen der französischen Vauban-Kaserne und haben diese blockiert, und sodass die zum Ausrücken bereitstehenden Fahrzeuge am Verlassen der Kaserne gehindert wurden. Es wollten 200 Fahrzeuge ausrücken. Wir haben dann Flugblätter verteilt, Transparente, wie immer, und Baguette und Wein gab es. Und was wir erreichen wollten, ist einfach den Soldaten klarzumachen, dass wir nicht sie als Menschen, sondern ihre militärische Funktion, dass wir uns gegen die wenden. Das war dann auch das Transparent: Freundschaft ja, Militärkumpanei nein. Es hat sich dann abgezeichnet, dass die Fahrzeuge im Depot drin bleiben. Wir haben uns dann entschlossen, dass wir Richtung B31 gehen, weil dort eben weitere Einheiten aus Mülheim und Breisach ins Kampfgebiet transportiert werden. Wir haben dann ziemlich lange gewartet, es war die Presse dabei, es war noch Fotografen dabei, und die haben es aber dann, das Fernsehen war auch dabei, und die haben es nicht, die haben dann nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde haben sie aufgegeben, weil sie auch gedacht haben, es kommt niemand. Und dann ist aber doch noch ganz viele Fahrzeuge gekommen. Wir haben dann die französischen Einheiten blockiert. Die Straße ist aber zweispurig, sodass wir die zivilen Fahrzeuge auf der anderen Spur vorbeilassen konnten. Wir hatten ein Riesentransparent mit Bundesrepublik ohne Armee, haben es über die zweite Spur gehalten, und die zivilen Fahrzeuge fuhren alle drunten, unten durch, und es war echt ganz schön. Die meisten haben sehr positiv auf die Aktion reagiert. So ging das ziemlich lang, und das französische Militär wurde immer ungeduldiger. Irgendwann kamen sie dann auf die Idee und haben einen Jeep auf die andere Spur gestellt, sodass dann auch zivile Fahrzeuge nicht mehr durch konnten. Sie haben also selber eigentlich blockiert die zweite Straße. Es ging nicht lang, dann war die Polizei da, weil anscheinend Stau bis in die Stadtmitte war. Und die Polizei hat uns vorgeworfen, dass wir blockieren, und wir wollten eben klar machen, dass die eigentlich die französische Polizei auffordern muss, dass sie von der zweiten Straße runtergehen, dass wir eben nicht den Stau bis in die Stadtmitte verursachen. Ja, es kam dann eben zu Aufforderungen wie immer, und manche gingen dann am Schluss trotzdem noch auf die Straße, und die wurden dann also zum Teil in Haaren von der Straße weggezogen.
Diese Aktion war also Anlass für die Bullen, von mehreren von euch die Personalien festzustellen. Und ja, einer hat jetzt dann übernächsten Donnerstag, das ist am 21.11. ein Prozess wegen Nötigung. Und ja, vielleicht erzählst du ein bisschen, was da genau lief mit den Bullen.
Ja, das Überraschende daran ist, dass jetzt einer eine Anklage bekommen hat wegen Nötigung, von dem die Polizei damals gar keine Personalien aufgenommen hat, dass sie eigentlich so doch ein Bild oder wer weiß auch immer herausgefunden haben, wer das ist. Derjenige hat nicht blockiert, er war bei der Aktion dabei als Polizeisprecher und ihm wird es trotzdem Nötigung vorgeworfen. Ich denke, der Prozess wird ziemlich interessant, weil derjenige gleich ihn nutzen wird, um auf die Manöverschäden aufmerksam zu machen. Er wird über die Antiquiertheit des Militärs reden, die neuen Kriegsszenarien vorstellen, die Kampagne Bundesrepublik ohne Armee natürlich auch und ihre Aktivitäten in Freiburg und erklären den Aufbau und die Prinzipien von gewaltfreien Aktionen und eben natürlich seinen Nötigungsvorwurf widerlegen. Wir möchten, der Prozess findet im Amtsgericht in Freiburg statt um 14 Uhr und wir möchten eine halbe Stunde vorher eine Mahnwache davor machen zum Gedenken an die Opfer und Schäden von Manövern, Militär und Krieg.
Bevor du jetzt aber weitergehst und den Aufruf startest, dass die Leute da auch auftauchen sollen, möchte ich aber trotzdem noch wissen, was mit den anderen Leuten passiert ist, deren Personalien festgehalten worden sind und ja, was da jetzt dann noch kam.
Ja, ein Prozess hat schon vor 2-3 Wochen stattgefunden. Einer wurde verurteilt zu 25 Tagessätzen, 10 Mark. Und vermutlich 2 weitere werden auch noch folgen. Von mehreren habe ich jetzt noch nichts gehört. Kann ich natürlich nicht sagen, ob noch mehr kommen.
Ihr wollt natürlich jetzt für diesen Prozess eine breite Mobilisierung und da habt ihr einiges geplant und das kannst du jetzt auch mal erzählen.
Ja, also wir verteilen einige Flugblätter, wollen die Leute aufmerksam machen, dass hier wieder Leute verurteilt werden wegen eigentlich einer Lächerlichkeit, würde ich sagen, wogegen andere eigentlich, ja, andere Sachen, man kann eigentlich viel tun, ohne dass man verurteilt wird, was viel schlimmer ist, meiner Meinung nach. Wir wollen nicht, dass der Prozess im stillen Kämmerlein stattfindet. Wir würden uns freuen, wenn viele kommen und da zuschauen. Es gibt eine ganz andere Atmosphäre im Gericht, wenn man sieht, da wir stehen auch auf der Seite, wir finden auch, Manöver müssen blockiert werden, müssen behindert werden. Die Mahnwache habe ich vorhin ja schon mal erwähnt, eine halbe Stunde vorher um 13.30 Uhr vor dem Amtsgericht. Da wäre schön, wenn er dazukommt, Transparente mitbringt. Und wir haben oder letzt, wie so immer, noch ein Rechtshilfekonto, weil der Prozess viel Geld kosten wird. Und ich denke, es wäre schön, wenn derjenige die Kosten nicht allein tragen muss, wenn wir ihm da Kosten helfen können. Die Kontonummer, das ist das Konto der Freiburger Friedenswoche, die ihr Konto dazu zur Verfügung stellt. Kontonummer 2281 250 bei der Sparkasse Freiburg. Bankleitzahl 680 501 01. Stichwort Prozesskostenhilfe.
Wir werden am Ende der Sendung nochmal die Kontonummer durchgeben. Wir werden auch nochmal sagen, wo das genau ist im Amtsgericht. Und soweit bedanke ich mich für das Gespräch.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. November 1991.
Ja, also leider reicht es uns jetzt überhaupt nicht mehr, die letzten zwei Beiträge zu senden. Der eine Beitrag ging zu diesem Buch Vorsicht Lebensschützer. Das war eine Buchbesprechung. Der zweite Beitrag war der zum Thema den rassistischen Feminismus auf die Tagesordnung setzen. Es geht die Fehlkonstruktion der ethnozentrischen Theorie und Forschung weißer Frauen. Diese beiden Beiträge werden wir also dann nächsten Mittwoch bringen und kommen jetzt gleich zu den Veranstaltungshinweisen. Der erste Veranstaltungshinweis, da geht es um, ich habe gerade technische Schwierigkeiten, okay, gut. Also der Deutsche Gewerkschaftsbund lädt zu einer Podiumsdiskussion ein, und zwar morgen Abend um 20 Uhr, Donnerstag, den 14. November. Sie schreiben in der Einladung dazu, wir Gewerkschaftsvertreter aus verschiedenen Elsteller-Firmen stellen täglich fest, dass sich auch bei uns direkt am Arbeitsplatz die Diskussion zum Thema Asylrecht verschärft. Die große Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit und die Angst um den eigenen Arbeitsplatz sowie der immense Sozialabbau machen immer mehr Menschen Sorgen. Das Thema dieser Veranstaltung ist deshalb, wie leben und arbeiten ausländische Mitbürger bei uns wirklich? Dazu sind verschiedene Personen eingeladen, die ich jetzt aus Zeitgründen auch nicht mehr nennen werde. Die Veranstaltung, diese Podiumsdiskussion ist morgen um 20 Uhr im Gasthaus Sonne in Waldkirch-Kollnau.
Aus Anlass des 80. Geburtstags von Grete Borgmann veranstaltet der Frauenring Breisgau e.V. im Deutschen Frauenring in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung, Außenstelle Freiburg, im Anschluss an ein Tagesseminar zum Thema Frauenverbände im geeinten Deutschland eine öffentliche Podiumsdiskussion. Besonders für Frauen. Frauenarbeit heute und morgen. Fragen, Ansprüche, Anforderungen. Das Ganze findet statt am Freitag, den 15. November um 20 Uhr in der Gerichtslaube Turmstraße, und es ist an der Straßenbahn- und Bushaltestelle Bertholdsbrunn. Den nächsten Veranstaltungshinweis: am Samstag, den 16. November findet ein Frauen- und Lesben-Vorbereitungstreffen zum Weltwirtschaftsgipfel 92 in München statt. Das Treffen findet statt in Nürnberg im KOM um 13 Uhr.
Das Frauenfrühstück gibt es am Sonntag, den 17. November um 10 Uhr in der Post am Marktplatz in Emmendingen. Es geht um Reden, Essen, neue Bekanntschaften machen. Außerdem sind Thema Tanzen philippinischer Frauen. Corinna Riedl stellt ihren Verlag und ihre Bücher vor. Frauen stellen ihre Bilder und Kunstgewerbeartikel aus, und es gibt Informationen vom Notruf von Frauenkultur und Flüchtlingshaus vom Frauengesundheitszentrum. Mitbringen sollte jede Frau etwas zum Essen fürs Buffet, und Getränke gibt es dann vom Lokal, also am Sonntag, den 17. November um 10 Uhr in der Post am Marktplatz in Emmendingen.
Dann am 21.11. ist, wie wir schon im Bericht erwähnt haben, der Prozess wegen Nötigung gegen diesen Menschen, der an der Blockade das bei dem Proté-Manöver mitgemacht hat. Und zwar, das ist um 14 Uhr im Amtsgericht Freiburg, Holzmark 2, Saal 2. Und um 13.30 Uhr ist bereits eine Mahnwache davor. Da könnt ihr Informationen kriegen, eben von dieser Kampagne für eine Bundesrepublik ohne Armee.
Ja, und wir verabschieden uns jetzt gleich am Mikrofon, und verantwortlich für die Sendung waren Emma
und Nicole.
Mach dir dein eigenes Radioprogramm. Mit der Homepage von RDL. Die Website von Radio Dreieckland präsentiert sich im neuen Kleid mit einigen neuen Features.
Es gibt einen komplett neuen Standalone-Player. Du kannst damit den Livestream anhören und dabei weiter durch die Webseite klicken. Außerdem gibt es eine Playlist-Funktion. Bei beliebigen Beiträgen auf Plus Playlist klicken, und einer nach dem anderen wird abgespielt.
Also, nie mehr abhängig sein vom Livestream. Mach dir dein eigenes Radioprogramm mit Plus Playlist auf der Homepage von RDL.
Mit den Sendungen und Beiträgen, die du hören willst.
Im Internet unter rdl.de.